Wie groß ist doch Gott? Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief sind seine Gedanken? Wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und seine Pläne? Denn wer könnte jemals Gottes Absichten erkennen? Wer könnte ihn beraten? Wer hätte Gott jemals etwas gegeben, das er nun von ihm zurückfordern könnte? Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm. Ihm sei Lob und Ehre für immer und ewig. Amen. Liebe Eltern, dem können Sie sicherlich zustimmen. Welch eine Tiefe des Reichtums sind diese Jugendlichen. Was für ein besonderes Geschenk, dass ihr hier heute Morgen unter uns seid. Dass wir mit euch die Zeit der Konfizeit verbringen konnten, dass wir mit euch ein kraftvolles Lob Gottes sehen und euch mit euren Begabungen, mit eurer Ausstrahlung hier bei uns haben. Liebe Konfirmanden, ich habe diesen kraftvollen Lobpreis des Paulus im Brief an die Gemeinde in Rom nach der Hoffnung für alle vorgelesen. Hoffnung für alle heißt die Bibelübersetzung, also das Buch heißt so, Hoffnung für alle. Gleichzeitig könnte es aber auch die Überschrift über diesem Ganzen sein, über diesem Gottesdienst, über den Segnungen, über der Predigt. Eine Bibel wie die Lutherbibel oder die Einheitsübersetzung oder die Gute Nachricht, aber gleichzeitig auch ein Motto für ein Leben. Paulus preist den Reichtum Gottes und hebt Gottes großes Erbarmen hervor. Aber zugleich hat er Bedenken. Man hat so den Eindruck, dass er sich selbst etwas einredete, dass er sich selber in ein Lob hineinredet. Eines, das vice versa wir genauso haben. Und ein zweites, das er zwar nicht benennt, aber das wie ein Hintergrund hinter zumindest unserem Leben heute immer steht. Das sind die zwei Punkte, die ich in dieser Predigt benennen möchte. Und ihr könnt kontrollieren, wenn ich mit diesen zwei Punkten durch bin, ist die Rede auch schon vorbei. Das Erste. Paulus ist spät Christ geworden. Von Geburt an war er Jude. Und Jude zu sein, das ist nicht einfach eine Herkunft, wie man Däne ist oder Koreaner, sondern wenn man Jude ist, dann hat man die Geschichte Gottes immer in seinem Rücken. Gottes Geschichte mit dem Volk Israel ist automatisch immer mit dabei. Das schwingt immer mit. Selbst liberale Juden und nicht nur die Orthodoxen haben immer die Geschichte im Blick, wenn sie Namen wie Abraham, Isaak, Jakob, Daniel, Noah oder Hiob hören. Die Geschichte dieses Volkes bezieht sich immer auch auf sie und sie bezieht sich immer auf die Verheißungen Gottes, die Gott diesem Volk gegeben hat. Kleines Volk, großer Gott, reicher Gott, armes Volk, weiser Gott, manchmal ratloses Volk, unausforschlicher Gott, manchmal bedrängtes Volk. Und vor allem ein treuer Gott. Und das sind die Bedenken, die der Paulus hat. Als Christ bemerkt er nämlich, dass nicht alle Juden mit Begeisterung auf diesen Jesus von Nazareth zustürmen. Er, und das bekennt der Paulus, ist der Erlöser Israels. Er ist derjenige, auf den wir warten. Warum erkennt ihr es nicht? Warum geht ihr nicht mit mir auf ihn zu? Wie kann die Treue Gottes so sein, dass nicht alle sie sofort ergreifen? Fallen dann plötzlich Leute, die ursprünglich dazugehörten, aus dieser Treue heraus? Vielleicht geht es Ihnen als Eltern, Paten oder Gemeinde umgekehrt genauso. Denn wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann fragen wir uns, was ist unsere Vergangenheit eigentlich noch wert? Also, wenn wir den Jugendlichen jetzt den Segen Gottes zusprechen, dann fragen wir, wie werden sie damit umgehen? Werden sie dessen genauso wert sein, wie wir es wert gewesen sind? Werden sie damit umgehen und darauf vertrauen? Wird der große Reichtum der Treue Gottes in eurem Leben leben? Wenn die Geschichte Gottes jetzt übergeht an Hannah, Charlotte, Christopher, Julius, Malte, Laura, Thomas, Lina, Jonathan, Marie, Felix, Konstantin, Jonas, Jona, Clemens, Mette, Magda, Mathilda, Paula, Pauline, Albin und Laura. Wir, die wir mit dieser Treue hierher gekommen sind, wir können von unserem Glauben nichts übertragen. Wir können unseren Glauben teilen, mitteilen, aber wir können ihn nicht vererben. Wir können ihn nicht in Stücke hauen und den Konfirmanden jetzt davon etwas mitgeben, sodass sie auch etwas davon haben. Wir können die Treue Gottes nur bezeugen. Und wir sind ganz darauf angewiesen, dass ihr selber damit umgeht, dass ihr eure Erfahrungen damit macht. Und deshalb ist das auch genau das Konfirmandenmodell, wie wir es hier haben. Ihr sollt nicht nur aus dem Katechismus etwas lernen, Buchstaben, sondern ihr sollt lebendige Zeugen haben, die euch begleiten. Die Teamer, die mit ihrem Glauben euch begleitet haben, die haben hineinschauen lassen in ihr Leben, wie das ist mit diesem Jesus von Nazareth in ihrem Leben. Und auch sie könnten, wenn sie jetzt noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr mit euch Konfizeit verbringen würden, sie könnten auch ihren Glauben mit euch nicht teilen. Ob ihr mit uns zusammen diesen Reichtum Gottes, dieses Erbarmen, diese Treue preist, das habt nur ihr in der Hand. Das macht uns ganz bescheiden. Das treibt uns zum Beten. Bitte glaubt, aber stürzt euch nicht in unsere Erfahrungen. Ihr werdet euren eigenen Glauben brauchen. Ihr werdet eure eigenen Worte formulieren. Und das ist so wie im Leben immer. Hier sitzen bestimmt Mütter und Väter und Großeltern, die sagen, boah, wenn ich diesem Kind manches ersparen könnte, was es in 10 Jahren an Erfahrungen gehabt haben wird, ich würde es tun. Aber weder Glauben noch Leben können wir im Namen eines anderen tun. Sondern grundsätzlich müssen wir unser Leben immer nach vorne leben und das müsst ihr auch tun. Ihr müsst auch Fehler machen. Ihr müsst auch fallen dürfen und ihr müsst wieder aufstehen dürfen. Wir werden nichts zwingen können. Und das Zweite. Paulus preist den Reichtum und die Unabhängigkeit Gottes. Er preist sie mit kraftvollen Worten. Aber er zitiert dazu 2 Propheten oder einen Propheten und eine Schrift, unter anderem den Hiob. Und indem er Hiob zitiert, nimmt er seinem kraftvollen Lob gleich seine Durchschlagskraft. Wir kennen Hiob als denjenigen, dessen Leben mit den Ratschlüssen Gottes überfordert ist. Ratschlüsse Gottes, die wir als Hiobsbotschaften kennen. Man könnte Hiob mit einem Konfirmanden vergleichen und ich bitte, dass ihr mir das nicht doll übel nehmt, denn der Vergleich ist ein bisschen schräg. Wie ein Konfirmand hofft Hiob nämlich auf Segen. Und er weiß, wenn ich den richtigen Gott habe, dann habe ich einen guten Partner im Leben und dann werde ich viel Segen haben. Und so ist das in Hiobs Leben auch. Er hat viel Segen, er ist reich, er hat eine große Familie, er ist geschätzt in seiner Weisheit. Und dann bietet der Teufel Gott eine Wette an. Wetten? Ich kann den Hiob zweifeln lassen. Wetten, wenn ich ihm ein bisschen was von dem nehme, was du ihm als Segen gegeben hast, dann sagt er ab. Hiob ist doch letztlich nur aufgrund seines Verhaltens und der Folgen, der guten Folgen seines Glaubens ein Glaubender. Top, die Wette gilt. Und Hiob verlor alles. Und er verstand die Welt nicht mehr. Seine Freunde meinten, die Welt zu verstehen und suchten nach der Schuld in Hiobs Leben. Denn aufgrund der Schuld wäre Gott berechtigt, ihm alles wegzunehmen. Dann wäre Hiob am Ende selber schuld und nicht Gott. Dann wäre Gott weiterhin ein verlässlicher Partner und Hiob müsste nur bekennen. Doch der Teufel verlor die Wette. Er wollte übel und wirkte wohl. Denn Hiob beharrte im Glauben. Er blieb dran. Er hatte nichts mehr, was er glauben konnte. Er hatte keinen Segen mehr. Es gab keine Spuren Gottes mehr in seinem Leben. Aber er jammerte und fluchte nicht. Er stellte nur immer wieder die Frage an Gott. Warum? Warum? Als Jugendliche stellt man ganz oft diese Frage. Denn ihr seid sozusagen ein Gewissen für uns Erwachsene. Wie ist denn das im Leben? Warum macht ihr so viel in der Ökologie, im Krieg führen? Warum wendet ihr euch nicht stärker gegen das Unrecht und wendet eure Macht als Volk an? Warum könnt ihr als Erwachsene die Welt nicht verändern? Ihr werdet weiter fragen. Die Konfizeit, selbst wenn wir sie verlängerten, würde eure Frage nicht beantworten. Wir geben euch in eurem Dunkel ein bisschen Licht und trotzdem macht es das Ganze nicht ganz hell. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es dieses Tun-Ergehen nicht gibt. Wer schuldig ist, erlebt nicht sofort einen Fluch und wer gläubig ist, erlebt nicht immer einen Segen. Aber wir wissen, Gott straft nicht. Er ist barmherziger sogar als die Menschen. Er vergibt gerne. Und wie er Hiob die Antwort verweigert, verweigert er sie uns auch. Hast du mir etwas vorgeschossen, dass ich dir Geld zurückgeben müsste? Bin ich dir eine Erklärung schuldig, Mensch? Ich habe am Anfang gesagt, Hoffnung für alle. Und nun stehen wir hier in einer harten Botschaft. Wir würden gerne jemanden in den Konfirmandenunterricht schicken und sagen, am Ende weißt du den Sinn des Lebens, du weißt, wie das geht. Wenn ich das und das tue, dann habe ich einen Fahrplan im Leben und dann geht's los. Dann bin ich erfolgreich und gesegnet, von allen geschätzt und beliebt. So werden wir euch nicht entlassen. Aber ich will euch auch mit dieser harten Botschaft nicht entlassen. Mit der Unsicherheit zum einen, ich bin selber verantwortlich für meinen Glauben und mit der Gewissheit zum anderen, wer Gutes tut, wird nicht immer Gutes ernten. Hier hängen segnende Hände. Segnende Hände, die besser als alle Worte ausdrücken können, dass wir dennoch vertrauen wollen und dass wir vertrauen dürfen. Dieser kraftvolle Lobpreis des Paulus ist eigentlich ein Widerspruch, ein Widerstand gegen den Lauf der Welt. Es ist, dennoch kommt alles von ihm. Dennoch lebt alles in ihm. Und dennoch vollendet sich alles in ihm. Die Gnade, die Liebe, die Hoffnung, der Glaube, das könnten wir doch nicht haben, wenn es Gott nicht gäbe. Er wird mit seinen segnenden Händen, solange wir leben, uns nicht einen Moment versäumen. Wir werden die Fülle des Lebens in ihm haben. Immer mit der Frage, warum, aber immer auch mit einem Wort des Widerspruchs auf den Lippen. Gelobt sei Gott. In unserem Glauben sprechen wir immer von dieser Welt und von einer anderen zugleich. Wir sprechen von Jesus als wahrem Mensch und wahrem Gott. Wir sprechen von Gott, der uns geschaffen hat und begleitet, der uns versteht und uns vergibt, der uns trägt und uns behütet und der uns nicht alleine im Regen stehen lassen will, der nicht von uns scheiden wird, in keinem Moment. Das Leben hat Überraschungen für euch bereit. Manche sind Hiobsbotschaften, aber manchmal auch unerwartet plötzlich Hilfreiches, richtig Schönes, richtiger Rückenwind, so dass man merkt, dafür habe ich nichts getan und ich ernte es trotzdem. Gottes Hände sind dafür immer um uns. Die Gnade schlummert nie. Jochen Klepper dichtete, er segnet, wenn du kommst und gehst. Er segnet, was du planst. Er weiß auch, dass du es nicht verstehst und oft nicht einmal ahnst. Die Hoffnung für alle ist, dass Gott Gott ist und dass Gott euch in seinen segnenden Händen hält. Und mein Wunsch für euch ist, dass er nicht zu hart zudrücke. Amen.